Liebe Gemeinde, unsere Predigt stellen wir heute am Sonntag Judica unter einen Abschnitt aus dem Buch Hiob im 19. Kapitel, die Verse 19 bis 27. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir lesen an dieser Stelle: Hiob klagt, alle meine Getreuen verabscheuen mich. Und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch. Und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Komm, Heiliger Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den Sonntag Judica. Judica kommt von der lateinischen Antiphon Judica medius et discerne causa meam degente non sancta. Das ist der Anfang des Psalms 43. Heißt auf Deutsch: Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk. Und geht dann noch weiter und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Das ist ein Gebet eines Gerechten, dem Unrecht geschieht. Es erinnert mich persönlich sehr stark an das, was unserem Herrn Jesus Christus angetan wurde, als er für unsere Sünde litt und am Kreuz Golgatha für uns, für dich und mich starb, und zwar als vollkommen rein und ohne Sünde und Schuld, was man von jedem anderen Menschen nie behaupten könnte. Aber es ist hier eine Bitte des Psalmisten an seinen Gott gerichtet, der ein Gott des Rechts ist, weil er das Unrecht, das ihn er erlebt, nicht mehr aushalten kann, weil er es nicht verschuldet hat und doch erleiden muss. Und er richtet diese Bitte an Gott, weil er erwartet, dass er bei ihm Gerechtigkeit findet, gegenüber denen, die ihm Unrecht tun. Gegen das unheilige Volk, die falschen und bösen Leute. Nun, wie steht das bei Hiob? Hiob ist auch ein frommer Mann, der sich von Herzen nach seinem Gott richtet, nach dem Willen seines Gottes, der alles tut, um seinem Gott zu gefallen, der die Sünde wirklich ernst nimmt und, wenn sie passiert ist, bekennt, für seine eigenen Söhne Opfer darbringt. Und der darüber hinaus nicht nur sich sieht, sondern auch andere Menschen und ihnen in ihrer Not beisteht. Er meidet konsequent das Böse. Das bestätigt ihm auch der lebendige Gott in der Versammlung der Söhne Gottes, wie es bei Hiob heißt und geschildert wird. Und dann ist Hiob außerdem ein gesegneter Mann im Sinne des Alten Testaments. Er ist reich, hat drei Töchter und sieben Söhne. Und es geht ihm gut in jeder Hinsicht. Er hat Freunde, die zu ihm stehen. Und er ist ein angesehener, respektierter Mann. Und das alles nimmt der Satan zum Anlass, um seine Frömmigkeit vor Gott in Frage zu stellen. Nach dem Motto, kein Wunder, dass er so fromm ist, du segnest ihn ja auch ordentlich dafür, er hat in der Tat was davon, wenn er fromm ist, aber eins sage ich dir, wenn du ihm all seinen Reichtum nimmst, dann wird er dir absagen. Er glaubt ja nur, weil er was davon hat, weil er dadurch profitieren kann. Also, was der Satan hier Hiob unterstellt, ist, dass er seine Gottesbeziehung gleichsam wie eine Geschäftsbeziehung lebt. Profitdenken stehe hinter seiner Beziehung zu Gott. Wenn ich alles richtig mache, dann bekomme ich den verdienten Segen und es geht mir gut. Und jetzt lässt Gott genau das zu, was der Satan hier herausfordert, nämlich eine Überprüfung der Qualität der Beziehung von Hiob zu seinem Gott. Wird er Gott abschwören, wenn diese Rechnung nicht mehr aufgeht? Das ist die Frage hier. Wird er Gott abschwören, wenn diese Rechnung nicht mehr aufgeht? Oder wird er dann seinem Gott dennoch vertrauen? Wird er dennoch an ihm dranbleiben? Wird er dennoch glauben, dass er letzten Endes gerecht ist, auch wenn sein Reichtum wegbricht und seine Kinder umkommen? Eine Klammer dazu, übrigens, der Vater Bodelschwingh hat auch erlebt, dass ihm vier Kinder ganz kurz hintereinander gestorben sind und die Eltern Bodelschwingh standen ohne Kinder da. Er musste durch ein solches Hiobstal hindurch. Und er hat auch an Gott festgehalten. Wird er, der Hiob, wenn Krankheit kommt, mit quälenden Schmerzen und er nicht weiß, warum es ausgerechnet ihn, einen gottesfürchtigen Menschen, trifft, an Gott festhalten? Das ist die große Frage. Wird er seinen Glauben auch im Leiden bewähren? Hier scheint für Hiob ein Wesen Gottes im Raum zu stehen, das er bisher mit dem Glauben, wie er ihn gelebt hat, nicht für möglich gehalten hat. Es scheint so zu sein. Was er hier erlebt, widerspricht vollkommen seiner Vorstellung und seinem Glauben, wer Gott ist. Nämlich, dass Gott gut ist, dass er gerecht ist, dass er barmherzig ist, dass er ihn sieht und dass er für ihn da ist. Als nun diese Katastrophen alle eintreffen, die wir Hiobs Botschaften nennen, da heißt es zuerst Hiob 1,20, da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann Abschluss, in diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Und er bleibt auch dabei, als er so übel erkrankt und seine Frau ihn auffordert, sage doch Gott ab und stirb. Das ist nochmal eine heftige Herausforderung. Und dann kommt die Situation, wo seine drei Freunde ihn besuchen. Und das Leid, das Hiob getroffen hat, bewegt diese Freunde so stark und so tief, dass sie 7 Tage bei ihm schweigend sitzen. Das ist stark, wenn jemand sich so auf das Leiden eines anderen einlässt. Sie warten ab, bis Hiob selber spricht. Und ja, er beginnt, seine Unschuld zu verteidigen. Aber was antworten sie dann? Und jetzt kommt etwas, was eigentlich, ja, auf der einen Seite verständlich ist und auf der anderen Seite ganz und gar in dieser Situation unverständlich ist. Sie beschuldigen ihn, er sei an seinem Unglück selbst schuld. Er habe sich schwer versündigt. Das könne man daraus ablesen, wie es ihm ergehe. Er erlebe, was seine Taten verdienen. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Auf diesem Standpunkt stehen sie und sie versteigen sich dann in Anschuldigungen, lest das mal nach, die kein Hand und kein Fuß haben in dem Leben Hiobs, die sogar das Gegenteil von dem aussagen, was Hiob gelebt hat. Sie treiben diesen gebeugten Mann, der schon zerstört am Boden liegt, in Verzweiflung mit ihren Argumenten. Ihr Trösten besteht aus ungerechten Prügeln, die Hiob bezieht. Und genau das halten sie für weise, für göttlich, für richtig. Ja, Gott ist ein Gott des Rechts. Das müssen wir schon festhalten. Das stimmt. Aber der Rückschluss aus dem Ergehen auf Schuld, Sünde oder Strafe von Gott, so einfach, das ist vollkommen unhaltbar. Das Ergehen eines Menschen nur unter diesem Gesichtspunkt zu sehen, das ist vollkommen falsch. Gott ist nicht der strenge Richter und Henker, der dich verurteilt, wenn du etwas falsch machst. So einfach ist das nicht. Das ist eine einseitige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens und zugleich eine Fehleinschätzung, wer Gott in seinem tiefsten Wesen wirklich ist. Unser Text steht genau in dem Zusammenhang dieser Reden und Anklagen, die seine Freunde gegen Hiob erheben. Hiob sucht nun ihr Herz, ihre Anteilnahme, ihr Erbarmen, ihr Verständnis. Er fleht sie an, alle meine Getreuen verabscheuen mich. Die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch Und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? In Hiobs Kopf sitzt auch dieses Moment, er wird ungerecht bestraft. Deswegen sagt er, warum verfolgt ihr mich wie Gott? Der Handlanger Gottes, der hier diese Prüfungssituation durchführt, ist nicht Gott selbst, sondern der Satan. Der hat freie Hand. Aber Gott lässt es zu. Das ist für uns manchmal schwer zu verstehen. Wie groß ist doch die Not Hiobs. Er liegt zerstört am Boden. Und er versteht nicht, warum die Hand seines Gottes, die ihn über so viele Jahre gesegnet hat und dem er so von Herzen gedient hat, so schwer auf ihm liegt. Er versteht es nicht. Und er versteht auch diese Unbarmherzigkeit seiner Freunde nicht. Ihr lieben, Luther hat diese Situation auch durchgemacht. Diese Situation, in dem sich sozusagen Gott in sein Gegenteil für ihn verkehrt hat. Weil er auch immer wieder durch solche tiefe Leidenssituationen hindurchgehen musste, die ihm einfach unbegreiflich waren. Und weil er dann auch an den Rand seiner Kräfte kam, weil er Gott nur noch als fern und fremd erlebte. Und im Anblick dieser Erfahrung spricht er dann vom verborgenen Gott, auf Lateinisch vom Deus absconditus. Und damit verbindet er auch und können wir auch für uns verbinden, dass er im Geschehen dieser Welt verborgen ist, in der Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft, in den Kriegen, in den Katastrophen, die wir erleben, in den Seuchen, Klammer auf, Klammer zu, Corona zum Beispiel, das uns jetzt so zu schaffen macht, und in den Krankheiten, die wir erleben, in denen wir seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit nicht erkennen können. Das Buch Hiob zeigt, dass Gott nicht der Akteur ist, ich habe das schon einmal gesagt, sondern der Fürst dieser Welt, der ist unser großer Feind. Und unser Reformator hat dann gesagt, wenn ich mich von dem verborgenen Gott so enttäuscht, gequält fühle, bedrängt fühle, dann fliehe ich zu dem offenbarten Gott in Jesus Christus, indem ich seine Liebe finde, die er am Kreuz von Golgatha offenbart hat. Ich fliehe von dem Verborgenen zu dem offenbarten Gott, zu Jesus Christus und dem, der sich für mich hingegeben hat in dem Tod. Mein theologischer Lehrer in Marburg, von dem ich wirklich sehr viel gelernt habe, Professor Karl-Heinz Ratschow, hat diesen Begriff Deus absconditus nicht so gerne gemocht und er hat dann von dem Deus in vita gesprochen, von dem Gott, wie er uns im Leben begegnet oder begegnen kann, in den Ereignissen dieses Lebens begegnen kann. Genau diese Flucht von dem Gott, der ihn so bedrängt hier in der Situation, weil Hiob ja diese Aktion Satans nicht sieht. Genau von diesem Gott, der ihn so bedrängt, flieht er zu dem Gott hin oder setzt seine Hoffnung oder bekennt sich zu diesem Gott, der ihn liebt und erlöst. Und dann lesen wir, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Und dann sagt er, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Diese Stelle im Buch Hiob ist so wunderbar vertont im Messias von Händel. Ich hoffe, wir haben es so ein bisschen im Ohr. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist der große Anker, an dem Hiobs ganzes Leben eigentlich ganz festhängt, wirklich festhängt. Hier leuchtet eine Gewissheit auf, dass Gottes letztes Wort nicht das Leiden ist, dass nicht das Letzte, was er uns zumutet, das Ziel von allem, das Kaputtgehen eines Lebens ist, sondern neues Leben, Erlösung. Dieses Wort Goel, das im Hebräischen hier steht, steht für den Menschen, normalerweise im Leben, der mir so nahe ist, dass in dem Moment, wo ich in Schulden nicht mehr weiter kann oder mich in Schuld verkettet habe und verkaufen musste als Sklave in der damaligen Zeit, der dann herkam und freikaufte, der dann herkam und die Schuld bezahlte, so dass ich wieder leben kann, dass ich wieder Zukunft habe. Ein Leben als ein Mensch, der zum Volk Gottes gehört. Und darauf hofft, glaubt, sehnt sich Hiob, daran hält er fest, dass das auch bei Gott möglich ist. Ihr Lieben, wir dürfen auf Jesus Christus schauen, auf ihn, den Gott, der sich in seinem Sohn offenbart hat. Und Jesus sagt zu ihm, ich und der Vater sind eins. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, weil dich niemand aus Gottes Hand reißen kann. Du bist in keiner noch so schlimmen Situation, die du erlebst, alleine. Ich gehe mit dir durch alle deine Nöte hindurch. Sieh, auf Golgatha habe ich alles abgetan, was dich vom Herzen meines Vaters, von seiner Liebe trennt. Ich habe alles mit in meinen Tod hineingenommen. Ich bin die Türe zum Herzen des Vaters im Himmel. Da bist du wirklich angenommen. Da wirst du gesehen mit allem, was dich ausmacht. Und wenn du zu fallen drohst, werde ich dich auffangen. Ich gehe mit dir durch alles Rätselhafte in deinem Leben hindurch. Ich, dein Erlöser, ich lebe mit dir, bei dir und in dir. Ja, du darfst wissen, mein Erlöser lebt, ganz gewiss, das darfst du wissen, durch Jesus Christus. Der Wochenspruch dieser Woche gibt uns mit auf den Weg und wir haben das in einer sehr typisch menschlichen Auseinandersetzung der Apostel untereinander gehört. Jesus sagt ihnen zum Schluss, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Nur noch einmal zu Hiob. Sein Ringen mit Gott ist mit diesem Textabschnitt nicht zu Ende, sondern er geht so weit, dass er Gott vor sein Gericht fordert. Stellt euch mal vor, was das bedeutet, an einer Selbstüberhebung, dass er sagt, Gott, komme und stehe mir Rede und Antwort, warum du mich so ungerecht behandelst. Also er fordert Gott vor sein Tribunal. So weit geht Hiob. Aber, Klammer auf, Klammer zu, er bleibt an Gott dran. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er tut nicht, was seine Frau sagt, sage Gott ab und stirb. Er bleibt dran. Er fordert ihn heraus. Und daraufhin antwortet Gott ihm. Der Höchste und Ewige antwortet diesem Rebell. Und er stellt ihm seine ganze Größe, seine ganze Weisheit, seine ganze Macht vor Augen. Er verteidigt sich nicht. Er stellt ihm einfach sein unfassbar großes Wesen vor Augen. So antwortet er. Hiob muss merken, ich kann diesen Gott, der hier antwortet, nicht begreifen, nicht verstehen. Und er merkt, dass er ohne Verstand geredet hat in seinen Klagen und sich auflehnen und sich rechtfertigen und Gott herausfordern mit seinen guten Taten. Und Gott antwortete und Hiob antwortete und sprach dem Herrn, zum Herrn, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Fragt ihn Gott. Hiob antwortet, darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und nicht, ich nicht verstehe. Gott sagt zu ihm, so höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Und er antwortet auf diese Herausforderung Gottes, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Merkt ihr, das ist für mich persönlich die wichtigste Stelle im Buch Hiob, was den Hiob selbst betrifft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann schaut er ihn und dann durch die Antwort, die er ihm gibt, und dann beugt er sich und sagt, alles, was ich von dir, Gott, wusste, über deine Gerechtigkeit, über dein Wesen, hatte ich nur gelernt, vom Hörensagen her. Aber jetzt habe ich erfahren, wer du wirklich bist, indem du mit mir redest. Jetzt habe ich gemerkt, das ist wirklich Gott. Und dann beugt sich Hiob und sieht ein, ich habe mich völlig vermessen geäußert, völlig unvernünftig. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich sage. Und er beugt sich und bereut in Staub und Asche. Das Entscheidende bei der ganzen Geschichte, ihr Lieben, ist, dass in allem Leiden Hiob an Gott dran geblieben ist. Das ist das entscheidend Wichtige. Und ihr könnt sehen, wie weit Hiob geht und dass Gott das alles akzeptiert und dass er ihm die Antwort gibt, die er wirklich braucht, die ihn aus seinem Dunkel heraus ins Licht bringt. Er hat also mit dem Gott der Barmherzigkeit, des Rechts und der Liebe gegen den verborgenen Gott gestritten und ist zu einer lebendigen Begegnung mit Gott gekommen. Er ist zur Buße gekommen. Und dann hat ihn Gott gerechtfertigt. So endet das Buch Hiob. Er hat ihn gerechtfertigt und gesegnet. Ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen, aber eins steht fest: Der Satan hat seine Schlacht verloren. Denn Hiob sagt seinem Gott nicht ab. Er erfährt, dass Gott barmherzig ist. Er erfährt, dass Gott gnädig ist, vergibt. Und trotz aller Schuld und Vermessenheit ihn annimmt. Der Erlöser ist da, das darf ich euch heute mitgeben, gerade an diesem Sonntag Judika. Er sieht euch, er hat einen guten Weg, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und er wird euch, wenn ihr dranbleibt, auch Bewährung eures Glaubens schenken. Das wäre, was ich so zu Hiob sagen möchte. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas mitgeben, was ich woanders gehört habe und mir gemerkt habe. Und ich liegt mir auf dem Herzen, es euch einfach zu sagen. Der Satan hat auch heute seine Strategie, mit der er uns angreift. Uns, die wir hier zusammen sind, angreift. Diese Strategie besteht darin, erstens, er zerstört die Einheit in den Gemeinden. Er zerstört die Einheit in Gemeinschaften. Er zerstört die Einheit in den Familien. Er zerstört auch die Einheit in Völkern. Unter Völkern, in den Völkern und zwischen den Völkern. Sein erstes großes Ziel ist, Einheit zu zerstören. Das zweite, er isoliert Menschen untereinander. Er bringt Menschen auf Abstand voneinander. Und das dritte, er führt Menschen in die Einsamkeit. Er wirft sie auf sich selbst zurück, dass sie ratlos und hilflos werden. Und das vierte, er erzeugt in den Herzen ganz vieler Menschen Angst. Das können wir in unserer ganzen Gesellschaft überall erleben. Angst ist eine Waffe, mit der er Menschen knechtet, in die falsche Richtung lenkt. Und Gott hat dazu eine Gegenstrategie. Die möchte ich euch auch sagen. Erstens, lege deinen ganzen Fokus auf das Gebet und pflege die Gemeinschaft mit Jesus, deinem Herrn. Das ist das Erste und Grundlegende, was in dieser Situation, in der wir jetzt sind, wichtig ist. Und widerstehe auf dieser Basis der Angst, denn Jesus hat auch deine Angst besiegt. Das Zweite, bemühe dich um Gemeinschaft, um Versöhnung mit christlichen Geschwistern und über die Grenzen hinaus, auch in der Familie, wo überall Gemeinschaft zerstört wird. Bemühe dich darum, dass Gemeinschaft gelebt werden kann. Das Dritte, lege die geistliche Waffenrüstung an, die Paulus uns in Epheser 6 empfohlen hat. Ich will sie jetzt der Reihe nach nicht aufzählen. Nehmt sie euch vor. Lege die geistliche Waffenrüstung an und stelle dich und die Deinen unter den Schutz des Blutes Jesu. Das ist das Dritte. Und dann noch etwas, was ganz wichtig ist, bildet Zweierschaften im Gebet. Immer zwei Leute zusammen, die miteinander beten. Jesus hat seine Jünger zwei und zwei ausgesandt, hat nie einen alleine ausgesandt. Und bildet Zweierschaften und geht gemeinsam zu Gott. Geht zu Jesus, betet gemeinsam und sprecht über das, was euch bewegt. tauscht euch aus, denn so kann man sich gegenseitig auf dem Weg stützen und helfen und ein Stück korrigieren. Das stammt nicht von mir, sondern vom Adlerdienst in der Schweiz. Ich möchte euch nochmal zum Schluss vorlesen, wie die Hoffnung und Sehnsucht und Gewissheit Hiobs aussah, die sich in Jesus, unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, für uns endgültig erfüllt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Nachdem meine Haut so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Amen.